Es kann sein, dass es gar nicht zu einer Einigung kommt. Für die Union wäre es eine Katastrophe. Das bedeutet ja eigentlich Neuwahlen.
Was muss die SPD jetzt tun? Was muss die Union tun? Und wie kann ein Ergebnis aussehen?
Wenn es nicht gelingt, hier einen tragfähigen Kompromiss zu finden, dann wird das in Deutschland so enden wie in den USA oder in Österreich oder in den Niederlanden.
Zwei plus zwei ist vier, der Europa-Podcast mit Gerald Knaus und Philipp Sandmann. Jetzt.
Ja, herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von 2 plus 2 ist 4. Es ist eine Spezialausgabe und sie erscheint heute mal nicht am Dienstag, sondern am Sonntagabend. Warum? Weil wir auf die aktuellen Entwicklungen in den Koalitionsverhandlungen reagieren wollten und es ist, glaube ich, keine Übertreibung, wenn wir schon mal ein bisschen anteasern, dass die Lage ernst ist und es ist gar nicht klar, ob die Verhandler beim Thema Migration zu wirklich weitreichenden Lösungen kommen. Wie wir alle gesehen haben, liegt die AfD in den Umfragen erstmals gleich auf mit der Union. Deswegen, es gibt einiges zu besprechen und ich sage Hallo Gerald und Grüße über den Atlantik.
Ja, hallo Philipp, wieder aus Berlin.
Ja, nun soll unser Podcast ja kein Schnellschuss sein. Das haben wir uns hier vorgenommen. Wir wollen nicht immer nur die Momentaufnahmen kommentieren und das tun wir auch nicht, denn im Grunde genommen kommentieren wir gerade eher einen Trend, vor dem wir ja schon seit unserer ersten Folge eindringlich gewarnt haben. Also kommen wir gleich mal zum Thema. Letzte Woche haben wir von einer Art Zielgeraden der Koalitionsverhandlungen gesprochen, aber auch schon gesagt, die Zielgerade kann sehr lang und sehr mühsam sein und eine Woche später ist genau das eingetroffen. Also Gerald, wie zuversichtlich bist du gerade, dass die Verhandler beim Thema Migration noch zu einer echten Lösung kommen? Kann diese Lösung überzeugen oder droht am Ende womöglich doch ein Debakel, das die AfD noch weiter stärkt? Und was hörst du gerade aus den Koalitionsverhandlungen?
Ja, Philipp, danke dir, dass du so flexibel warst, dass wir jetzt diese Folge schon heute aufnehmen. Ich glaube, es ist wirklich dringend. Denn morgen sollen die Gespräche auf höchster Ebene weitergehen. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, mit sehr, sehr vielen Menschen zu sprechen. Spitzenpolitiker in Brüssel, Innenminister in der EU, Außenminister, stellvertretende Außenminister in anderen EU-Staaten und sehr, sehr viele der deutschen Politiker. Und ich war auch bei Veranstaltungen im Schwarzwald und in Westfalen, in Münster und im ehemaligen Wahlkreis von Wolfgang Schäuble in Baden. Vorträge über das Thema im Europapolitischen Ausschuss im Landtag von Baden-Württemberg. Überall ging es um das Thema Migration. Und ich habe da auch nochmal gespürt, wie viele Leute, und zwar Wähler der Mitte, also Menschen, die, also ich schätze mal, überwiegend die Union wählen würden, aber auch sicher die SPD oder in Münster die Grünen, erwarten, dass etwas passiert. Und Angst haben vor dem, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum wir heute schon aufnehmen, Angst haben vor dem Zusammentreffen von drei großen Krisen gleichzeitig. Also die erste Möglichkeit, die ich real sehe, und wir gehen ja in die Details gleich, es kann sein, dass es gar nicht zu einer Einigung kommt. Das wäre eigentlich unvorstellbar. Für die Union wäre es eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was das bedeutet für die Union, wenn es keine Einigung gibt. Das bedeutet ja eigentlich Neuwahlen. Und bei den Neuwahlen würde die Union sehr schlecht dastehen. Das heißt, die Union ist unter enormem Druck, eine Einigung zuzustimmen. Aber der SPD geht es nicht viel besser. Obwohl sie sich bei den Verhandlungen durchsetzt, stagniert sie in allen Umfragen bei 15-16%, also auf dem niedrigen Niveau des letzten Wahlergebnisses. Es kann scheitern. Das Zweite, weil es nicht scheitern darf, weil das so katastrophal wäre für alle und für Europa und für Deutschland, ist es möglich, dass beim Migrationsthema ein ganz schlechter Kompromiss herauskommt. Also dass die Union sich mit ihrer schlechtesten Idee durchsetzt, die scheitern wird, und die SPD mit ihrem schlechtesten Anliegen, nämlich etwas zu verhindern, was die Union will, was wirken könnte. Also die Union bekommt ihre Zurückweisungen an der Grenze, was die SPD unglaubwürdig machen würde, weil sie sehr genau argumentiert hat, warum das ganz schlecht ist. Direkt vor den Wahlen, in ihrer Aussendung zum Fünf-Punkte-Plan von März, hat sie gesagt, Zurückweisungen an der Grenze sind europarechtswidrig, nicht umsetzbar. Konflikte mit den Nachbarn, es fehlt das Personal, eine Notlage. Also die SPD hat klar gesagt, sie ist dagegen. Wenn sie da zustimmt, ist das ein Problem für sie. Aber das Problem für die Union ist größer, weil die Union scheitern wird. Aber das Zweite, und darüber sollten wir vor allem reden, ist die Möglichkeit, dass Deutschland, und zwar erstaunlicherweise noch stärker als in den letzten 10 Jahren, auf europäischer Ebene den Vorschlag torpediert, den die Kommission machen will und den mittlerweile 20 andere EU-Länder wollen, nämlich über sichere Drittstaatsabkommen ernsthaft nicht nur nachdenken, sondern vorankommen. Und jetzt haben wir die zwei Möglichkeiten, die Koalitionsverhandlungen scheitern oder sie kommen zu einem schlechten Kompromiss. Beides wäre katastrophal. Und der Hintergrund, auch in der letzten Woche die Zuspitzung, ist natürlich, dass wir auf eine katastrophale Weltkonjunktur blicken. Also nach dem historischen Zollkrieg, den Donald Trump der ganzen Welt erklärt hat, der Umbau des gesamten Wirtschaftsmodells, alle Exporteure, mit denen ich gesprochen habe, im Schwarzwald oder in Münster, deutsche Mittelständler, die Weltmarktanteile haben, manchmal bis zu 80%, sehen mit Schrecken und ungläubig, wie hier auf einmal das gesamte internationale System zertrümmert wird. Was das bedeutet, werden wir sehr bald sehen, vielleicht schon am Montag oder in den nächsten Tagen. Aber wenn das so bleibt, und ich sehe nicht, warum Donald Trump das jetzt schnell korrigieren wird, dann ist es nicht möglich, weitere soziale Geschenke zu verteilen. Es wird allen schlechter gehen. Den Unternehmern, Wiederbevölkerung. Es droht Inflation, es droht eine wirkliche Wirtschaftskrise. Und hoffen wir, dass es nicht so kommt, hoffen wir, dass die EU reagiert, hoffen wir. Aber es bedeutet, dass es umso dringender wird, andere Probleme, die rechtsradikalen Feinden unserer Demokratie Aufschub verschaffen, wo wir sie lösen können, zu lösen. Denn eine Kombination aus einem Geschenk bei der Migration, weil die Regierungen, Parteien der Mitte etwas versprechen, was sie nicht einlösen, oder überhaupt Neuwahlen, dann kommen wir in das Phänomen wie am Ende der Weimarer Republik, ganz schnell viele Wahlen, weil die Parteien sich nicht einigen, und eine drohende Wirtschaftskrise und eine Sicherheitsdrohung, Gefahr von Seiten Moskaus und die Krise der NATO. Wenn du das alles zusammennimmst, die Einigung muss erfolgen und es muss eine gute Einigung sein. Und darum ist es wichtig, jetzt zu reden, denn die Diskussionen beginnen morgen früh.
So ist es. Ich meine, du hast gesagt, es gibt 3 Szenarien. Die ersten beiden sind natürlich denkbar schlecht. Das dritte Szenario wäre, so habe ich dich jetzt verstanden, ein besseres. Aber das ist gerade nicht so wirklich zu erwarten. Deswegen sprechen wir ja heute am Sonntagabend, damit unser Podcast auch schnell erscheint und vielleicht in dieser kommenden Woche wir dann vielleicht doch noch eine Änderung in den Koalitionsverhandlungen sehen, in der ganzen Haltung der Politikerinnen und Politiker, die da gerade verhandeln. Ich habe ja selbst ja einige Jahre Politiker interviewt und ich war doch manchmal sehr überrascht über die ideologische Verbohrtheit auf vielen verschiedenen Seiten, ehrlicherweise. Ist es vielleicht auch das, was die Parteien gerade nicht verstehen, dass es da einen Sprung über diverse Schatten braucht, um den Menschen da draußen zu signalisieren, es wird sich etwas verändern? Also gehen wir mal ganz konkret auch ins Detail. Heute Abend war Saskia Esken im ZDF in einem Interview und hat eigentlich, wenn ich das so richtig verstehe, vermitteln wollen, dass die SPD sich da eben nicht bewegen wird wirklich beim Thema Migration. Wie hast du dieses Interview erlebt und glaubst du noch dran, dass diese beiden Verhandler jeweils aufeinander zugehen können oder kommen wir dann wirklich zu dem zweiten Szenario oder vielleicht sogar dem ersten, also entweder ein komplettes Scheitern der Koalitionsverhandlungen oder es kommt zu irgendeinem Kompromiss, der im Endeffekt nichts bringt und schlecht ist?
Ja, also ich hatte in den letzten Wochen zunehmend ein wirklich unruhiges Gefühl, weil ich das Gefühl bekomme, dass der missglückte Wahlkampf beim Thema Migration, den die SPD geführt hat, der im Grunde genommen ein Biden-Wahlkampf war. Man hat gesagt, okay, in den letzten 4 Jahren oder 3,5 Jahren, wo wir regiert haben, waren die Asylantragszahlen auf Rekordhöhe, 850.000 in 3 Jahren. Jetzt gehen sie runter. Wir haben die Wende geschafft und jetzt müssen wir nichts mehr tun. Also die Migrationswende ist eigentlich geschafft. Jetzt wollen wir auch gar nicht mehr darüber reden, was wir tun müssen in Europa. Wir müssen nur noch umsetzen, die großen Erfolge der letzten Jahre. Und das hat im Wahlkampf nicht geklappt. Es klappt derzeit nicht. Die Umfragen sind eindeutig. Und es ist auch klar, warum das nicht klappen wird. Weil es überhaupt nicht überzeugt. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Unwohlgefühl, obwohl ich viele Menschen in der SPD kenne, die wissen, das hat im Wahlkampf nicht geklappt, die im Wahlkampf ja versucht haben zu erklären, die versucht haben, dem Migrationsthema auszuweichen, aber natürlich stellen die Leute die Frage, weil es viele, viele, viele Leute bewegt. Und das ist auch kein Wunder angesichts der Rekordzahlen der letzten Jahre, ukrainische Flüchtlinge, und der Krieg ist nicht vorbei und unsicherer denn je, und Asylantragsteller. Es gibt viele in der SPD, die wissen, man braucht Antworten, das hat nicht geklappt. Aber die Linie der Partei, und ich habe es jetzt auch mehrmals erlebt, zweimal bei Markus Lanz in den letzten Wochen, einmal mit der Bauministerin Geiwitz und einmal mit dem Bürgermeister von Bremen, Bovenschulte, die beide im Grunde das Gleiche gesagt haben und jetzt bestätigt heute in diesem bemerkenswerten Interview mit der Parteichefin Saskia Esken. Wir haben die Migrationswende schon gemacht. Wir werden uns nicht bewegen.
Das ist das, was Esken heute Abend gesagt hat.
Sie hat gesagt, sie hat richtigerweise gesagt, die SPD verteidigt das Grundrecht auf Asyl. Wir hatten einen ziemlich nicht konstruktiven Vorschlag mit einer, ich glaube, guten Absicht vom Chef des BAMF, der gesagt hat, wir sollten ein besseres System haben, wo wir Leute mit Kontingenten, dass sie nicht ihr Leben riskieren, aber wir müssten das Recht auf Asyl. Und dann kommt er mit dem Vorschlag, das Recht auf Asyl einfach abschaffen. Also ungarnmäßig. Es gibt dann kein Asyl mehr. Herr Sommer, Dr. Sommer, der Chef der größten Asylbehörde der Welt, was die Zahl der Entscheidungen betrifft, weiß natürlich, dass das eine Veränderung der EU-Verträge bedeutet. Dass es einen Ausstieg aus Konventionen bedeutet. Dass es im Grunde genommen auf eine Änderung des Grundgesetzes hinausläuft. Also, selbst wenn man das wollen würde, und ich halte es aus vielen Gründen, die wir jetzt vielleicht nicht diskutieren, für keine Lösung, in keiner Weise, selbst wenn man sagen würde, es wäre die Lösung, das dauert 10 Jahre und wird nicht passieren. Also sagt sie zu Recht, wir verteidigen das Grundrecht auf Asyl, das in der Verfassung verankert ist. Aber dann sagt sie, angesprochen auf die Frage, und jetzt komme ich zu dem Schlüsselparagraf, den die Union haben will, in dem Koalitionsvertrag über sichere Drittstaaten. Und ich lese das vor, was hier herauskam, was in Klammern war. Natürlich wissen wir nicht den allerletzten Stand, aber da stand Asyl in sicheren Drittstaaten. Die Union sagt, wir wollen sichere und rechtsstaatliche Asylverfahren in sicheren Drittstaaten ermöglichen. Wer vor Krieg und Verfolgung, also subsidiärer Schutz und Flüchtlingsschutz, zu schützen ist, soll in Drittstaaten Schutz, Sicherheit und angemessene Lebensbedingungen erhalten. Ein Modell, das man zuerst anwenden will für die, die von Putin als hybride Kriegsführung gegen Europa instrumentalisiert werden. Das sind die Menschen, die über Polen oder das Baltikum, über Moskau und Belarus an die Grenze geschleust werden. Da soll man das zuerst anwenden. Und dann der Schlüsselsatz, dazu unterstützen wir auch die Initiative der anderen EU-Mitgliedstaaten, das Verbindungselement bei sicheren Drittstaaten im europäischen Recht zu streichen. So, also eigentlich geht es hier um eine praktische Sache. Wir wollen es ermöglichen, wir wollen etwas, was 20 EU-Staaten ändern wollen. Und ich kann es auch genau noch erklären, worum es hier geht. Im EU-Recht verändern. Deutschland macht das, was 20 andere in der EU auch fordern. Das heißt nicht, dass wir deswegen schon Asylverfahren irgendwohin auslagern. Das heißt nur, dass man dann beginnen kann, mit sicheren Drittstaaten und mit Staaten zu verhandeln, und zu sehen, erfüllen sie die Bedingungen und vor allem wollen sie bereit sein, eine Alternative zu sein zu dem jetzigen Modell an den Außengrenzen. Entweder keine Kontrolle oder Abkommen mit Ländern wie Libyen und Tunesien. Das sind keine sicheren Abkommen, weil diese Länder nichts versprechen, wie sie die Leute behandeln. Oder am Ende Abschreckung in der EU, wie das Donald Trump macht. Und jetzt ein Wort noch zu den sicheren Drittstaaten und der SPD. Worauf ich stoße bei den Zweifeln, die ich verstehe. Also es ist wirklich wichtig, ich glaube nicht, dass das ideologische Verbohrtheit ist. Diese Fragen sind ja ernst. Viele in der SPD sagen und viele in der Zivilgesellschaft sagen, sichere Drittstaatsabkommen sind illegal, unmenschlich, unpraktisch, nicht umsetzbar Und bisher immer gescheitert. Das sagt ja auch Saskia Esken.
Lass uns da einmal ganz kurz in das Interview reinhören. Also wir haben es ja aufgezeichnet. Wir hören einmal rein, was Saskia Esken genau zu den sicheren Drittstaaten gesagt hat.
Warum diskutieren Sie eigentlich nicht das, was die Union gerne hätte, nämlich die Asylanträge in sicheren Drittstaaten?
Das ist ein Verfahren, das viele andere auch schon vorgeschlagen und auch schon ausprobiert haben. Es hat überall nicht funktioniert, also sollte man nicht unbedingt einen weiteren Versuch wagen, sondern wir sollten uns darum kümmern, dass wir damit, was wir haben, mit dem europäischen System weiter vorankommen, ein solidarisches und ein wirksames System auch in Europa zu etablieren, die Außengrenzen zu sichern und die Verfahren an den Außengrenzen für diejenigen durchzuführen, die eine geringe Bleibeperspektive haben. Das ist der Plan. Und diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben, auch einigermaßen solidarisch auf die Mitgliedstaaten zu verteilen, dann bekommen wir nämlich auch eine bessere eben auch hier Handelbarkeit und eine bessere auch Entlastung der Kommunen hin.
Die Drittstaatenregelung wurde bisher nicht richtig ausprobiert. Die britische Variante in Ruanda wurde im Grunde genommen bestätigt, nur nicht in dieser Form. Es hat einen richtigen Versuch noch nicht gegeben. Es gibt sehr viele EU-Länder, die diese Drittstaatenregelung auch anstreben. Das wissen Sie. Sie möchten das trotzdem nicht noch mal richtig angehen.
Ja, wir haben die Versuche auch in Italien gesehen und wir haben festgestellt, dass es gescheitert ist. Also insofern, wir sollten unsere Energie nicht auf solche Ideen verschwenden, sondern wir sollten zusehen, dass wir, wie gesagt, GEAS in ganz Europa auch gut umsetzen, die Außengrenzen sichern und bis es wirksam ist, eben weiterhin an unseren Binnengrenzen auch die Kontrolle durchzuführen. Die Kontrolle führt ja nicht nur zu vielen Zurückweisungen, sondern auch zum Aufgreifen von Schlepperbanden, zur Zurückweisung von Schleusungen und auch zum Aufgreifen übrigens von Kriminellen, deren Haftbefehl schon lange anhängig ist und die wir bisher nicht erwischt haben.
Also jetzt vielleicht nochmal das Grundsätzliche. Der Begriff der sicheren Drittstaaten als etwas, als ein Instrument in der Asyl- und Migrationspolitik steht im Grundgesetz seit 1993. Er steht im EU-Recht. Er steht im Asylverfahrens. Also zunächst war das eine Richtlinie, eine Verordnung. Dort, also bis jetzt was gültig ist, was kommen wird, da steht dieser Begriff drinnen. Es gibt sichere Drittstaaten, gibt es schon. Und da sind auch die Kriterien definiert. Das ist klar gesagt, ein sicherer Drittstaat muss Bedingungen erfüllen. Da muss es angemessene Unterbringung geben für die, die man hinbringt. Da muss es wirksame Asylverfahren geben, die wirklich qualitativ feststellen können, wer braucht Schutz. Da muss es eine Achtung der Menschenrechte geben und auch, wenn die Leute dort bleiben würden, eine Perspektive auf menschenwürdige, dauerhafte Lösungen. Diese Bedingungen sind festgelegt in den Gesetzen. Das ist im EU-Recht so, das ist in der Menschenrechtskonvention so, die überall in Europa gilt. Das haben wir gesehen in Britannien, also in Großbritannien, als die Gerichte diese Kriterien, nicht EU-Recht, sondern die Menschenrechtskonvention, angewendet haben auf die Frage, ist Ruanda ein sicherer Drittstaat und gesagt haben, noch nicht. Die Richter haben gesagt, könnte sein, könnte einer werden, aber hier sind die Kriterien, die es noch nicht erfüllt. Das heißt, wir haben Kriterien für einen sicheren Drittstaat. Und neben diesen Kriterien, die wichtig sind und über die niemand streitet, die Union stellt die auch nicht in Frage, gibt es noch ein Kriterium, und das ist das Kriterium, dass eine Person, die man in so einen Staat bringt, eine Verbindung haben muss. Und jetzt ist ganz wichtig, was das heißt. Als 2016 die EU-Türkei-Erklärung beschlossen wurde, im März 2016, die für 4 Jahre die Zahlen dramatisch gesenkt hat, und kann man darüber streiten, ich bin überzeugt, das hat dazu beigetragen, dass die AfD Stimmen verloren hat zwischen 2017 und 2022. Die Zahlen der ankommenden Asylantragsteller in Deutschland, in Österreich und über die Balkanroute, also aus der Türkei, sind drastisch gefallen, auf 20%. In dieser EU-Türkei-Erklärung hat man gesagt, man geht davon aus, die Türkei kann, man muss in jedem Einzelfall prüfen, ein sicherer Drittstaat sein. Sie ist bereit, Leute zurückzunehmen. Und das Verbindungskriterium ist, dass die, die in Griechenland ankommen, über die Türkei kommen. Also Transit erfüllt dieses Verbindungskriterium. Jetzt hat im Jahr 2020 der Europäische Gerichtshof gesagt, Transit ist keine ausreichende Verbindung. Das heißt, wenn dieses Verbindungskriterium im EU-Recht bleibt und Deutschland hat unter der Ampel dafür gekämpft, dass es bleibt, kann man auch keine neue EU-Türkei-Erklärung machen wie 2016.
Das heißt, um es einmal verstanden zu haben, damit die Verhandlungen gelingen beim Thema sichere Drittstaaten, sollten sich Union und SPD da in irgendeiner Form einigen, ist dieses Verbindungskriterium das tatsächlich entscheidende Element? Also das heißt, Deutschland müsste sich auch auf EU-Ebene dafür stark machen, dass das Verbindungskriterium fällt, damit man erfolgreich in die Richtung von sichere Drittstaaten gehen kann.
Ja, oder noch mehr zugespitzt, dieser Satz, den die Union vorschlägt, die Bundesregierung, die nächste Bundesregierung unterstützt die Initiative der anderen EU-Mitgliedstaaten und ich soll dazu sagen, der Kommission, die hat vor, Ende April das vorzuschlagen, um das Verbindungselement im europäischen Recht zu streichen. Und jetzt, wenn die SPD sagt, nein, Deutschland unterstützt das nicht, dann stellt sich Deutschland zusammen mit einer kleinen Zahl von Ländern nicht nur gegen die Kommission, sondern gegen den Großteil der EU-Staaten. Bereits im letzten Jahr, ich war in Kopenhagen bei einem Treffen der Innenminister von den 15 Ländern, die gesagt haben in einem offenen Brief, sie wollen das Verbindungskriterium streichen und sichere Drittstaaten ermöglichen. Also Deutschland wäre nicht der gute europäische Partner, sondern würde sich gegen das stellen. Das würde beispielsweise den Polen sagen, wisst ihr was? Es gibt keine sicheren Drittstaaten, Staatslösungen, also Perspektive, dass ihr an euren Grenzen Kontrolle habt, ohne EU-Recht und Asylrecht auszusetzen, was die Polen jetzt machen. Wir können euch leider nicht helfen. Es gibt nur zwei Optionen. Entweder ihr macht Pushbacks oder ihr setzt das Asylrecht aus, also verletzt EU-Recht, oder ihr habt keine Kontrolle. Also die Polen, und ich habe mit polnischen Ministern gesprochen, wären dann in einer aussichtslosen Lage. Die, die das Recht achten wollen, dauerhaft. Den Griechen würde man sagen, ja, eure Pushbacks, die passieren seit einigen Jahren, wenn ihr die nicht mehr machen wollt, wenn ihr euch an EU-Recht halten wollt, dann kommen halt so viele Syrer, Afghanen, wer auch immer, aus der Türkei wieder nach Griechenland, wie wollen, wie die Schlepper entscheiden, wie die Türken zulassen. Zurückbringen dürft ihr niemanden, Kontrolle habt ihr keine. Die Vorstellung, dass unter diesen Umständen Kontrolle, humane Kontrolle, weniger Tote, Rückkehr zum EU-Recht möglich wird, ist absurd. Und im zentralen Mittelmeer erleben wir jetzt schon, dass das Libyen-Modell, und das ist das Gegenteil von sicheren Drittstaatsabkommen. Wir geben einem Land Geld, Frontex informiert das Land, die sogenannte libysche Küstenwache oder die Tunesier, fahrt auf das Meer, holt die Boote zurück und die werden dann zurückgebracht in katastrophale Zustände. Und in Libyen wurden jetzt in den letzten Tagen auch noch alle wichtigen humanitären NGOs des Landes verwiesen. Die Lage wird also noch schlimmer in Libyen. Aber diese Kooperation, die die EU seit 2017 durchführt, das ist der Status quo, diese zutiefst problematische Kooperation. Zu der gibt es dann keine Alternative. Das heißt, ich glaube einfach nicht, dass diejenigen, die sich für ein humanes, Menschenrechte achtendes Grenzsystem und Asylsystem einsetzen, dass die, wenn die das durchdenken, wirklich sagen können, wir bleiben bei dem, was wir jetzt haben. Wenn dann noch dazu kommt, dass der Trend, keine Kontrolle zu haben oder nur durch Brutalität an den Grenzen Kontrolle herzustellen, nur den Kräften hilft politisch, denen man diese Brutalität und den Rechtsbruch am meisten zutraut. Und das sind die Parteien, die Europa und den Rechtsstaat zerstören wollen. Donald Trump wird es gelingen, die irreguläre Migration drastisch zu reduzieren, weil er anerkannte Flüchtlinge, Asylwerber, Menschen mit legalem Status in den USA verhaftet und seit einigen Wochen nach Guantanamo bringt, nach Panama in den Urwald bringt, in Gefängnisse in El Salvador bringt. Die Zahlen an den Grenzen fallen, weil er die Menschen mit Terror davon abhält, in die USA zu wollen. Und wenn das Konzept ist, mit dem Rechtsradikale Wahlkampf machen, weil wir eine Wirtschaftskrise haben in Europa, weil die Menschen sich Sorgen machen, weil wir Propaganda haben aus Moskau und aus den USA von den Trump-Anhängern, wenn wir dann als einziges Konzept der Kontrolle Brutalität haben oder eben keine Kontrolle, dann ist das für Europa und für den Rechtsstaat eine Katastrophe. Und wenn Deutschland dann das Land ist, das eine rechtsstaatliche, in den Verträgen vorgesehene, mögliche Lösung verhindert, und vielleicht noch ein Zitat, weil das wichtig ist, UNHCR hat 2018 gesagt, also das ist die UN-Organisation für den Flüchtlingsschutz, Das Erfordernis einer Verbindung zwischen einem Flüchtling und oder Asylsuchenden und dem Drittstaat, bei sicheren Drittstaaten, ist nach internationalem Recht nicht zwingend. Die Person kann durchaus in ein Land zurückgebracht werden, das sie auf ihrem Weg durchquert hat, oder in ein Land überstellt werden, in dem sie noch nie gewesen ist, das sich aber durch eine förmliche Vereinbarung bereit erklärt hat, die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, die SPD verkämpft sich hier bei einem Thema, das nichts mit Menschenrechten und nichts mit dem Flüchtlingsschutz, wie er in der Flüchtlingskonvention oder in der Menschenrechtskonvention steht, zu tun hat. Und da muss man sich fragen, will sie, dass diese Verhandlungen scheitern? Oder will sie, wenn sie bei den Zurückweisungen an der Grenze zu Recht auch nicht nachgibt, weil die nichts bringen, dass Friedrich Merz eine Revolution oder einen Aufstand in seiner Partei erlebt? Weil das Argument von führenden SPD-Politikern, wir haben bereits die Migrationswende, es ist nichts mehr zu tun. Dieses Argument ist für die Moderaten in der CDU genauso wenig akzeptabel wie für die, die sowieso schon unglücklich sind. Das heißt, es ist wirklich für mich unverständlich und dabei liegt die Lösung ja eigentlich auf der Hand.
Lass uns mal zum Schluss genau darüber noch sprechen. Also vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, wenn wir uns jetzt, wir haben ja drei Szenarien angesprochen. Du hast gesagt, das erste Szenario, das ganze Ding scheitert und es gibt Neuwahlen. Denkbar schlecht, die Union steht schlecht da, die AfD ist in einigen Umfragen gleich auf. Das wäre ein schlechtes Szenario. Das zweite, nicht unbedingt besser, es kommt zu einer Art Lösung bei diesen Koalitionsverhandlungen, allerdings zu einer sehr, sehr schlechten. Das dritte wäre ja, dass man es doch noch schafft, in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche zu einer guten Lösung zu kommen. Wenn du jetzt beiden Parteien empfehlen müsstest, könntest, wo muss genau die Union jetzt über ihren Schatten springen, auf die SPD zugehen? Und andersrum, wo muss die SPD über ihren Schatten springen und auf die Union zugehen? Zwei Punkte, wo du sagst, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich erinnere mich an den Satz, den wir, glaube ich, in unserem ersten Podcast hatten, nämlich die beiden Parteien müssen sich gar nicht so sehr verbiegen und müssen ihre Werte gar nicht aufgeben, um zu einer klugen Lösung am Ende zu kommen. Und das übergeordnete Thema unseres Podcasts ist ja auch Demokratiesicherung, also kluge Migrationspolitik bedeutet im Endeffekt die Sicherung der Demokratie. Aber in zwei kurzen Sätzen, was muss die SPD jetzt tun? Was muss die Union tun? Und wie kann ein Ergebnis aussehen?
Also in diesem Fall würde es schon sehr viel helfen, wenn die Verhandler über ihre Grenze hinausblicken und sagen, was hilft uns mit unseren europäischen Freunden und Verbündeten? Zurückweisungen an der Grenze bringen Deutschland in Konflikt mit seinen Nachbarn. Mit den Polen, mit den Tschechen, mit den Österreichern, mit anderen.
Also das ist der Unionsvorschlag.
Der Unionsvorschlag, das wird, wie gesagt, nicht funktionieren, führt zu Spannungen. Ich weiß auch nicht, wie die SPD das verkaufen würde, nachdem sie so klar gesagt hat in ihrem Papier, Schnellbewertung des Fünf-Punkte-Plans, warum das nicht akzeptabel ist. Und keine sicheren Drittstaaten würde ebenfalls Deutschland in Konflikt bringen mit den anderen, weil es eigentlich die Perspektive wegräumt für die nächsten Jahre. Was sie tun müssten, wäre genau das Gegenteil davon. Die Union, ich beginne mit der SPD. Die SPD akzeptiert, dass für die Union, die in ihrem Grundsatzprogramm geschrieben hat letztes Jahr, wir wollen sichere Drittstaaten im Einklang mit Flüchtlingskonvention und Menschenrechtskonvention. Wir wollen das, wie die anderen Europäer, ermöglichen. Dass die SPD sagt ja. Also einfach dieses Prinzip, wir wollen es ermöglichen. Wir unterstützen die Initiative der anderen in der EU und der Kommission, das Verbindungselement zu streichen. Und wir wollen ein Pilotprojekt. Und dann kann man sehen, wo das ist. Vielleicht wirklich zugunsten Polens und der Ostländer gegen die hybride Manipulation von Migration durch Russland oder Belarus. Also die SPD sagt, wir akzeptieren das. Das reicht schon. Das heißt aber auch nicht, dass die SPD sagen muss, wir akzeptieren irgendwelche niederen Standards bei Menschenrechten. Nein, die SPD kann auch dazu sagen, das muss ja im Europaparlament auch diskutiert werden, dort hat die SPD auch ein Wort zu reden, die Sozialdemokraten in Europa. Wir wollen sicher gehen, die Standards bleiben erhalten. Wir wollen auch sicher gehen, dass zum Beispiel das, wie bei der EU-Türkei-Erklärung, ab einem Stichtag von den Grenzstaaten der EU aus erfolgt. Also nicht, dass jedes Land in der EU dann eigene sichere Drittstaatsabkommen macht. die eigentlich nur den Zweck haben, dass Menschen nicht zu ihnen kommen, weil sie denken, aus Österreich geht's dann nach in den Kongo. Und dann kommt gar niemand in den Kongo, aber die Österreicher erschrecken damit andere und die gehen dann alle nach Deutschland oder Frankreich. Also wenn man sagt, es geht darum, die irreguläre Migration in die EU zu reduzieren, kann die SPD sagen, ja, das Verbindungskriterium wird aufgehoben, ja, wir wollen das ausprobieren an den Außengrenzen und im europäischen Rahmen dann einen Weg finden, dass das auch funktioniert. Die SPD sagt das zu. Und im Gegenzug bewegt sich die Union und sagt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die logischere und rationalere wäre zu sagen, okay, wir konnten das nicht durchsetzen bei der SPD mit den Zurückweisungen an der Grenze ohne Einigung mit den Nachbarn. Das mit Einigung mit den Nachbarn, wenn das gelingt, das ist okay, wird wohl nicht gelingen, aber das war ja schon 2018 die Einigung von Merkel und Seehofer. Aber wir wollen zwei Dinge garantieren. Wir wollen das gemeinsame Ziel, es soll unter 100.000 Asylanträge im Jahr geben. Das ist unser Ziel. Und dann setzen wir uns sofort zusammen und wie erreichen wir das? Und um das einzuordnen, unter 100.000 Asylanträge im Jahr gab es in Deutschland zwischen 2002 und 2012. Davor waren es jedes Jahr über 100.000. Danach waren es jedes Jahr manchmal viel mehr als über 100.000. Also das ist ein ehrgeiziges Ziel. Und dann sagt die Union, und wir wollen das an den Außengrenzen erreichen. Wir werden hart verhandeln mit Partnern zusammen, dass wir brauchbare, erfolgreiche, nachhaltige, sichere Drittstaatsabkommen im Einklang mit EU-Recht erhalten. Und wir verzichten, wenn das gelingt. Man kann ja sogar sagen, Friedrich Merz kann sagen oder die Union kann sagen, wenn das nicht gelingt, dann reden wir in zwei Jahren noch einmal über die Binnengrenzen. Wie gesagt, besser wäre es, man tut es nicht, weil es ist eine Illusion. Aber man könnte ja sagen, wir geben den sicheren Drittstaaten eine Chance und schauen, wie das wirkt. Wir setzen uns ein Ziel und dann arbeiten wir auf der Basis von dem, was wir in den letzten Jahren in ganz Europa und weltweit gelernt haben. Mit einem gemeinsamen Konsens beider Parteien. Und damit schließe ich. Wir wollen nichts auf Kosten von EU-Recht, denn die EU kann man jetzt nicht schwächen, die hat genug Feinde. Und nichts auf Kosten der Menschenrechtskonventionen, die Donald Trump zertrümmern will. Wir werden die Menschenwürde achten und wir werden auch die Gerichte nicht angreifen. Weil wir glauben, dass es andere Lösungen gibt. Und dann geht man an die Arbeit. Und damit wäre eine Migrationswende glaubwürdig. Denn das Ziel, weniger als 100.000 Asylanträge im Jahr, ist erreichbar. Davon bin ich überzeugt. Mit sicheren Drittstaatsabkommen, mit Diplomatie. Aber alles andere, und darum ist das so dringend, und darum ist das kein Moment, sich zurückzuhalten und falsche Kompromisse zu suchen oder zu sagen, es wird ja eh nicht so schlimm. Ich bin überzeugt, wenn es nicht gelingt, hier einen tragfähigen Kompromiss zu finden, dann wird das in Deutschland so enden wie in den USA oder in Österreich oder in den Niederlanden mit einem nächsten Wahlsieg der AfD. Denn vor dem Hintergrund von wirtschaftlicher und sicherheitspolitischen Ängsten keine Lösung bei der Migrationsfrage zu bringen oder Versprechen zu machen, die scheitern, ist ein Rezept für eine desaströse Niederlage, nicht nur für den Flüchtlingsschutz und für Deutschland, sondern für das liberale Europa.
Ja, Wahnsinn. Dabei, um die Fantastischen Vier zu zitieren, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Das ist manchmal das Problem. Ja, Gerald, vielen Dank. Es ist heute der 6. April abends und wir blicken natürlich gespannt auf die nächste Woche und wir blicken gespannt darauf, ob es eine womöglich historische Woche für Deutschland wird. Wir sprechen uns jedenfalls in genau einer Woche wieder und werden dann gucken, was in den vergangenen Tagen passiert ist, ob die Koalitionsverhandler zu einem Ergebnis gekommen sind, ob die Koalitionsverhandlungen womöglich doch noch scheitern. Wir haben heute drei Szenarien besprochen, ein sehr schlechtes, ein mittelschlechtes und ein gutes. Wir hoffen natürlich auf das gute Szenario und werden weiter diese Koalitionsverhandlungen begleiten und konkrete Lösungsvorschläge anbieten. Gerald, vielen Dank nach Berlin.
Ja, vielen Dank nach Washington, wo ja das Auf und Ab in der Politik eher noch intensiver wird als bei unseren letzten Gesprächen.
So ist es. Und du hast es angesprochen, man kann im Grunde genommen hier in Washington D.C. sehen, was Deutschland droht, wenn man zu keinen guten Ergebnissen kommt. Deswegen sollte das für alle, die in Deutschland Politik machen, doch eine ziemlich eindringliche Warnung sein. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein wieder. Und der nächste Podcast wird dann in der übernächsten Woche stattfinden, wahrscheinlich wieder am Dienstag. Oder wir reagieren wieder spontan, sollte etwas Gravierendes passieren.
Philipp, kann ich noch ein Wort nur sagen? Weil ich
dachte, Ja, klar.
In Österreich liegt derzeit die identitäre Pro-Putin-FPÖ, ich habe die letzten Umfragen gesehen, bei 32-34%. Es geht ja auch nicht nur um Deutschland, wenn wir keine Lösung finden. Und das droht auch hier.
Ja, absolut. Guter Punkt. Gerald, einen schönen Abend nach Berlin. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dir eine gute Woche.
Alles Gute auch an dich und pass auf dich in den USA. Tschüss.
Mach ich. Tschüss.